Das Image von Hip-Hop nach außen, von Leuten, die es nicht gut kennen, ist, es ist sexistisch, homofeindlich und auf jeden Fall Gangster-Rap. Und dass es aber in 50 Jahren Hip-Hop-Geschichte eine wahnsinnige Ausdifferenzierung dieser Kultur gibt, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten, ist den meisten Menschen, die Hip-Hop nur so kennen, halt überhaupt nicht geläufig. Und nur den Menschen, die sich in der Szene bewegen, bekannt. Und das ist auch ein bisschen die Idee für die Leute einfach klarzumachen, welche ganzen Themen stecken eigentlich im Hip-Hop, werden im Hip-Hop verhandelt, warum ist das auch Empowerment für so, so viele Jugendliche in dieser Welt, in diesem Land, die von allen möglichen Diskriminierungsformen betroffen sind. Da finden sie ihre Idole und da finden sie auch Menschen, mit denen sie anknüpfen können.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Anna Groß liebt Hip-Hop und sie brennt für politische Bildung. Beides vereint sie, indem sie beispielsweise Workshops mit Jugendlichen macht, ihnen hilft, erste Rap-Songs aufzunehmen und sich darin auszudrücken. Damit das mehr Leute machen können, Workshops geben, hat sie zusammen mit Marie Jäger ein Buch herausgegeben. Es heißt It's More Than Just Rap – Hip-Hop in der Jugendarbeit. Im Interview geht es um Annas Erfahrungen in der Jugendarbeit und welchen Einfluss Hip-Hop auf Jugendliche hat. Außerdem reden wir über Diversität und Feminismus in der Musikbranche, ein weiteres Thema, das Anna sehr am Herzen liegt. Das überrascht nicht, wenn man weiß, dass Anna als Managerin von Rapperin Suki in die Musikindustrie gestartet ist. Schon 2010 hat Anna die Geschäftsführung vom Label Springstoff übernommen. Springstoff ist neben Label auch noch Verlag, Booking und Eventagentur. Wie Anna überhaupt in der Labelarbeit gelandet ist, erfahrt ihr in der nächsten Thematakt-Folge. Dieses Interview haben wir schon im Oktober 2023 aufgenommen. Weil ich Papa geworden bin, habe ich jetzt ein bisschen weniger Zeit für Thematakt gehabt, deswegen entschuldigt die lange Wartezeit. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme war Anna noch für die Malisa-Stiftung tätig. Das ist sie jetzt ganz frisch nicht mehr. Das heißt, ihr könnt sie jetzt entspannter für Workshops buchen oder wie auch immer mit ihr zusammenarbeiten. Folgt Thema Takt, um die zweite Folge auf jeden Fall zu hören und unterstützt meine Arbeit unter thematakt.de/spende oder paypal.me/thematakt. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Anna Groß.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Hier im Prenzlauer Berg Studio. Meine erste Frage, da kannst du auch ein bisschen überlegen. In den letzten 10 Jahren ein Album, was dir besonders hängen geblieben ist, wo du vielleicht auch selbst dran gearbeitet hast oder auch nicht, aber wo du sagst, das war auf jeden Fall eins, was ich nicht vergesse und auch häufig höre oder gehört habe.
Boah, jetzt setzt du mich auf den Topf. Ich gebe tatsächlich sehr viel Musik, die ich immer wieder höre und dann höre ich meistens New Releases, weswegen es gar nicht so dieses eine Album in den letzten 10 Jahren gab. Was mich natürlich extrem bewegt hat, war das neue Album von Samantis, der Transrapper, der einfach während seine Stimme sich verändert hat und auch das, sein eigenes Bewusstsein für die Stimme sich verändert hat, dieses Album aufgenommen hat und sich eben auch immer wieder nochmal neu recorden musste, weil er gesagt hat, okay, ich muss nochmal neu hören, wie klingt das eigentlich und so. Und das können, glaube ich, Menschen, die keine Transition durchgemacht haben, oft nicht so nachvollziehen, was das eigentlich für einen Menschen, der Musik mit seiner Stimme macht, bedeutet. Und dieses Album ist noch gar nicht so lange draußen, aber es ist, also 180 Grad heißt das, ist ein Album, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Auch, weil es zum Teil Songs sind, die es schon mal vorher gab von ihm als damals noch Rapperin und das ist auch krass, dass man das dann nochmal neu aufnimmt in der Identität, in der man sich eben schon immer wiederfinden wollte eigentlich. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
Ja, die Stimme ist extrem für die Identität, das habe ich auch gemerkt. Meine Freundin musste sich operieren lassen und da hatte sie dann auch Stimmprobleme, die jetzt nicht so leicht in den Griff zu bekommen waren und sie ist halt auch im Audiobereich tätig, Radio-Feature, also es war nicht nur auch für den Job, wie bei Samantha, halt auch einfach, wenn du sprichst und du erkennst dich selbst erstmal nicht wieder.
Das ist total krass, ja. Also, das muss man sich erstmal stark gewöhnen und manche schaffen es ja dann auch nicht oder andere schaffen ja auch mit einem guten Vocal Coach oder so dann da durchzukommen, eben zu sagen, okay, meine Stimme ist anders und jetzt bin ich auch eine andere, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen eine andere Person. Man wird ja auch anders wahrgenommen, ob du tief oder hoch sprichst und so.
Oder wie stark du sprechen kannst, ne? Unter Umständen bist du halt einfach eingeschränkt und nur weil du nicht so laut sprechen kannst, kannst du dich unter Umständen auch nicht durchsetzen bei einer Runde, die laut ist, wenn deine Freunde halt dich einfach übertönen. Klar. Also mir ist auch erst dann super spät eigentlich klar geworden, man nimmt es ja für gegeben hin, die Stimme, die ist ja auch wahrscheinlich permanenter als der Körper. Also klar, wenn du ganz, ganz alt bist, dann hört man schon irgendwie eine Veränderung. Unter Umständen bei manchen, also gerade so, wenn ich 3 Fragezeichen höre, denke ich mir so krass, irgendwie klar, wenn man die ersten Folgen hört, dann haben die schon anders geklungen. Aber dass die jetzt irgendwie 30 Jahre eigentlich immer gleich klingen, und da ist dann wahrscheinlich eher, dass du mal Knieprobleme hast und du denkst, ah, so war es früher, als das deine Stimme. Und wenn dann aber doch so ein Erlebnis ist wie eine OP oder so und du merkst, oh krass, dieses Ding, was irgendwie vielleicht sogar wichtiger für mich ist als das Knie, weil ob ich jetzt ein bisschen humpel oder den Sport nicht mehr mache, dahingestellt. Aber das bin ja wirklich ich mit jedem Wort, was da rauskommt. Ist schon krass auf jeden Fall.
Ja, das würde ich tatsächlich sagen. Da fällt mir nur ganz kurz eine Sache ein, und zwar ist mein Sohn jetzt 14 geworden und der ist letztes Jahr in Stimmbruch gekommen. Und das war so ein Muttermoment. Ich habe selten so Muttermomente, aber das war so ein Muttermoment für mich, als mein Sohn anfing zu brummen. Und ich irgendwie dachte, krass, dieser Mensch ist mal aus mir rausgekommen und jetzt brummt er mit dieser tiefen Stimme. Also Stimme macht auf jeden Fall was, also finde ich immer wieder, und deswegen ist ja auch Musik so ein Ding für mich. Also es gibt glaube ich Leute, die nicht so krass auf Stimmen reagieren, für mich ist es voll wichtig.
Du hast deine Stimme jetzt aber zuletzt vor allem benutzt, um auch politische Bildung voranzutreiben. Bist bei der Malisa Stiftung und vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was genau ist die Malisa Stiftung eigentlich?
Die Malisa Stiftung wurde 2016 gegründet für eine freiere und gerechtere Gesellschaft. Und die beiden Stifterinnen, also Elisabeth Furtwängler und ihre Mutter Maria, sind beide aus der Medien- und Musikbranche. Also Elisabeth ist Musikerin, ihre Mutter Maria ist Schauspielerin. Und deswegen ist das Engagement der Stiftung tatsächlich da, wo die beiden sich auch bewegen und sich auch gut auskennen. Das heißt, wir engagieren uns zum Thema Geschlechtergerechtigkeit eben in der Kulturbranche.
Warum ist dir persönlich denn politische Bildung eigentlich wichtig? Also das ist ja schon was dich länger begleitet, noch eigentlich bevor du auch Labelarbeit betrieben hast.
Seit über 20 Jahren. Also ich mache seit über 20 Jahren politische Bildung. Ich habe schon Anfang meines Studiums damit angefangen, damals ganz direkt in der Rechtsextremismusprävention. Also das war Anfang der 2000er. Einfach in Schulen zu gehen, mit Jugendlichen zur Demokratie zu arbeiten. Und ich meine, es ist aktueller denn je. Demokratie ist halt nicht wie irgendwelche, weiß nicht, faschistischen Systeme oder so, so dass es, man setzt es einmal und dann ist es gesetzt. Das können wir gerade beobachten, dass Demokratie Arbeit bedeutet. Wir alle, die in dieser Demokratie eine Demokratie haben wollen, müssen dafür arbeiten, dass es das gibt. Und politische Bildung ist als Grundidee ja so, dass du sowohl mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen dazu arbeitest, was bedeutet es eigentlich, demokratische Prozesse mitzumachen, und was bedeutet es auch, eine eigene Stimme zu haben, die in einer Gesellschaft einzubringen. Aber was bedeutet es auch, für eine freie und gleichberechtigte Gesellschaft für alle einzustehen? Das heißt auch manchmal, dass meine eigene Freiheit da endet, wo sie die Freiheit von anderen einschränkt. Also wo ich anderen den Platz wegnehme oder sie diskriminiere oder mich für was Besseres halte oder so. Und das muss immer wieder besprochen, diskutiert und auch gelernt werden. Das ist was wir üben müssen, debattieren müssen wir üben, und wir müssen auch in der politischen Bildung, glaube ich, ganz fest daran, wir müssen Widersprüche aushalten. Also wir sind nicht immer mit alle gleicher Meinung zum Beispiel. Demokratie heißt nicht, wir mögen alle das Gleiche und alle wollen das Gleiche und alle haben das Gleiche, sondern es heißt, Widersprüche auszuhalten, die auszutarieren und auch miteinander auszuhandeln. Wie wollen wir das denn machen?
Was einem wahrscheinlich häufig begegnet, auch in deiner Arbeit oder auch mir, wenn Leute sagen, na, ist doch eh egal, wen ich wähle, die machen doch alle dasselbe. Wie reagiert man darauf? Also alle Parteien, die Politiker, die wollen doch nur Geld verdienen und fertig, und Versprechen werden doch eh nicht eingehalten. So, das ist wahrscheinlich mit das Häufigste, was Leute dann auch in so eine Ohnmacht eigentlich führt, dass sie denken, naja gut, das einfachste Mittel, was ich habe, die Stimme abgeben, ohne jetzt irgendwie Aktivist werden zu müssen oder so, das bringt doch eh nichts.
Ja, das eine ist, dass viele mit Politik auch wirklich nur Politik im Sinne von Regierungswählen oder so verstehen. Also bei Politik fängt ja schon im Kleinen und im Privaten an. Politik kann auch sein, dass ich mich als Jugendlicher, als Schülersprecher einsetze, dass an meiner Schule was verändert wird, was mich stört. Auch das ist schon Politik, auch das ist schon Einflussnahme. Und da habe ich ja die Möglichkeit, mich einzubringen. Ich kann in meinem Fußballverein was bewirken, oder ich kann, wir sehen es an Fridays for Future, ich kann mit ganz vielen Leuten streiken und sagen, ich möchte, dass der Klimawandel aufgehalten wird. Und natürlich ist es immer noch so, dass der Klimawandel damit nicht aufgehalten wurde, aber er ist ins Gespräch gekommen, und Leute kommen darüber, müssen sich dafür darüber austauschen, was es bedeutet, bedeutet, wenn sich junge Menschen so stark zu diesem Thema engagieren. Und so ist das in vielen anderen Bereichen auch. Also politische Bildung setzt auch da an, Leute zu empowern, zu merken, okay, wenn ich mir Politiker angucke oder Politikerinnen, da habe ich das Gefühl, ich bin ohnmächtig, aber an welchen Stellen kann ich denn Einfluss nehmen und wo bedeutet dann vielleicht meine Wählstimme doch eine Einflussnahme, weil ich habe eine Person in den Bundestag, in den Landtag oder auch in die Bezirksverordnetenversammlung gewählt, die jetzt für mich was verändert und zwar das, was ich möchte.
Mhm. Mit der Malisa-Stiftung habt ihr euch jetzt ja vor allem einem Thema auch in Studien gewidmet, und zwar Gender in Music, also eben auch, wie ist die Geschlechtervielfalt in der Musikindustrie, und da kamen halt unterschiedlichste Ergebnisse heraus, die jetzt alle eher nicht erfreulich waren, wie zum Beispiel, dass im Live-Bereich eben ein ganz kleiner Aufwärtstrend ist, aber eher marginal. Aber erzählt auch gerne mal, was ihr da noch so alles rausgefunden habt.
Wir initiieren Studien als Malisa-Stiftung, weil wir glauben, dass man dem Bauchgefühl, Sachen sind schon besser oder immer noch ganz schlecht oder alles ist furchtbar, so ein bisschen dem Bauchgefühl Fakten entgegensetzen muss, um zu gucken, weil dann kann man auch mit der Branche dazu ins Gespräch kommen. Deswegen auch die Studie, von der du gerade gesprochen hast, Gender in Music. Wir haben ausgezählt, wie sieht die Geschlechterverteilung bei allen Songs, die in den Charts gelandet sind, aus und bei allen Songs, die bei der GEMA gemeldet wurden. Und zwar nicht nur, welche Interpretin gab, sondern auch welche Urheberin. Das sind ja wirklich die Leute, die diese Songs komponieren. Und auch diejenigen, die dann verdienen, wenn die Songs in der Öffentlichkeit sind. Und da haben wir leider festgestellt, dass es innerhalb von den, also es war von 2010 bis 2019, was wir gezählt haben. Wir haben quasi kurz vor der Pandemie eben aufgehört. Es war noch 2022, haben wir es veröffentlicht. Haben wir festgestellt, dass mehr als 85% von Männern komponiert wird und dass Menschen, dass Songs, die von mehr als drei Menschen entstehen, also mehr als drei Urheberinnen sind zusammen im Studio, sind es meistens Männer unter sich. Das ist tatsächlich ein Negativtrend. Also es ist gut, ist zum Beispiel auch immer mehr Musik entstanden, aber immer weniger die Beteiligung von Frauen. Wenn man aber jetzt sich in der Musikbranche bewegt, haben alle so ein bisschen das Gefühl, es hat sich ja schon was verbessert. Und ich würde auch aus den letzten großen Messen, auf denen ich war, Reeperbahn Festival, CO Pop und so weiter, sagen, es gibt schon auf jeden Fall einen Aufwärtstrend, was Frauen in der Musikbranche angeht, die dort arbeiten, habe ich das Gefühl. Also man sieht mehr Managerinnen, man sieht mehr A&Rs, man sieht mehr Event-Organisationen und so weiter, wo wirklich Frauen arbeiten. Die Frage ist, auf welchem Level? Mhm. Das wissen wir noch nicht, das haben wir bisher noch nicht auszählen können. Also sind sie CEOs oder sind sie halt die Assistentin? Also auch da wieder, wer verdient wie viel Geld eigentlich? Und eben bei dem, was ich gerade beschrieben habe, aus den Zahlen von Gender in Music, haben wir halt leider gesehen, dass einfach so die Idee von wer macht mit wem Musik immer noch sehr, sehr männlich geprägt ist. Und damit auch nur eine ganz bestimmte Musik gesehen und gehört wird. Es gibt diese andere Musik auch, also es gibt ganz viele Musikerinnen, die aber dann vielleicht nicht als Urheberin registriert wurden, die vielleicht sogar ihre Stimme geliehen haben im Studio, aber eben nicht mit involviert waren. Oder die einfach gar nicht die Chance bekommen haben, in dieses Studio zu gehen. Und der dritte Fall, und der ist für uns tatsächlich auch total wichtig in unserer Arbeit bei der Malisa-Stiftung, die vielleicht im Studio waren, aber dann gab es da halt irgendwie einen übergriffigen Fall, der, weiß nicht, entweder gab es einen Rapper oder einen Studiotechniker oder was weiß ich, einen Manager, der sie in dem Moment fand sie halt ganz hübsch, hat sie angemacht, hatte da aber keine Lust drauf, war ja jetzt für die Recording-Situation im Studio, hat das versucht abzuwehren und es wurde nicht akzeptiert. Oder die Aufnahme wurde dann halt nicht weiter bearbeitet, weil man hatte ja jetzt ein anderes Interesse damit oder so. Also diese Fälle gibt es auch für Frauen in der Musikbranche, weswegen es so wenige Frauen gibt. Das ist nur eine Situation, die dazu beiträgt. Aber genau, diese Studien helfen uns aber, das anzuschauen. Und es ist tatsächlich immer noch so, auch wenn man das Gefühl hat, es verbessert sich. Es hat sich bisher wenig verbessert. Deswegen müssen wir da alle noch ran. Und das ist auch wieder das, was wir gerade mit der politischen Bildung hatten. Es funktioniert nur, wenn sich alle einbringen. Und was ich glaube, was total wichtig ist für die Musikbranche, ist zu verstehen, wie viele Talente sie nicht sehen, sie nicht auf die Bühne stellen, wenn sie sich nicht überlegen, okay, wollen wir eigentlich diesmal wieder nur Männer oder was wollen wir vielleicht mal anders machen?
Wie ist dein Bauchgefühl? Also es sind dann ja mittlerweile knapp 4 Jahre vergangen. Hat sich das denn bauchgefühlsmäßig verbessert, diese Zahlen? Oder würdest du dich da gar nicht mehr zu äußern, nachdem du jetzt die Fakten kennst?
Ja, ich traue mich tatsächlich nicht mehr, weil ich hatte diese, also als wir Gender in Music angefangen haben, hatte ich ja auch das Gefühl, okay, wir zeigen jetzt, dass es zumindest ein bisschen einen Aufwärtstrend in allen Bereichen gibt und mussten dann feststellen, den gab es nicht. Und jetzt haben wir seitdem das noch nicht nochmal neu auszählen können, auch weil natürlich in den Jahren, die du jetzt erwähnt hast, weniger passiert ist, also gerade im Vergleich zu live, also 2019, 2020 brauchst du keine Live-Bühnen auszählen. Wir wissen, also 2019 noch, 2020, 2021 brauchst du keine Live-Bühnen auszählen. Da war die Pandemie. Das heißt, es ist sowieso sinnvoll, vielleicht jetzt von 2023, 2024, 2025 wieder zu gucken, was da passiert. Die Entwicklung ist auf jeden Fall interessant. Also ich glaube schon, meinem Bauchgefühl nach, und jetzt fragst du nach dem Bauchgefühl, dass ich glaube, Fakten ist immer die bessere Frage, aber würde ich sagen, wir sollten mal gucken, ob es geklappt hat, weil was ich wahrgenommen habe, ist, dass viele Bookerinnen und Booker das mehr auf dem Schirm haben als vorher, dass die Gespräche dazu anders laufen. Also wir kommen gerade aus dem Reeperbahn-Festival, da gab es sehr viele Panels zu dem Thema. Es gab den Female Producer Preis jetzt im zweiten Jahr von Sony Music und Music Women Germany. Es gibt das Female Producer Collective, was jetzt schon in der zweiten Runde ist, wahrscheinlich in eine dritte Runde gehen wird und so, wo halt sehr viele weibliche Produzentinnen sichtbar werden, die dann eben auch als Urheberinnen in unserer Zählung auftauchen würden. Mhm. Solche Projekte gibt es vermehrt. Es gibt irgendwie mit 365XX ein Rap-Musiklabel, was vor allen Dingen Frauen an Rap fördert, was nochmal sichtbarer geworden ist, als es früher war und so weiter. Also, und es gibt auch eben diese Plattform 365 für mehr MCs, die auch Frauen im Rap eben nochmal sichtbarer gemacht haben. Es gibt alle möglichen Bereiche, in denen tatsächlich vor allen Dingen für eine größere Sichtbarkeit gesorgt wurde. Und ich habe auch das Gefühl, vereinzelt wird das schon gesehen. Und ich meine, alleine das Rock am Ring Festival dieses Jahr bei allen Pressemitteilungen irgendwie was zu dem Thema mit drin hatte, wo sie früher nie was dazu gesagt haben, zeigt ja, das Bewusstsein ist da und man will was verändern. Also meine Hoffnung ist, dass das klappt.
Mhm. Auch Keychange, was eher auch eine Pledge ist, ich weiß gar nicht, wie man es übersetzt, ne? Also quasi ein...
Na, es ist eigentlich eine Selbsterklärung, dass man was verändern möchte. Also die Pledge bedeutet 50-50. Auf allen Bühnen wollen wir eine 50-50-Quote Frauen-Männer haben. Und die Pledge zu unterzeichnen bedeutet, ich mache mich auf den Weg dahin, diese 50-50-Quote irgendwann auf meiner Bühne zu haben.
Mhm. Und das gibt es ja auch noch nicht so lange, oder?
Ich glaube, es ist auch 2016 gestartet. Wir arbeiten schon länger mit Keychange zusammen, deren genaues Startdatum habe ich gerade nicht parat. Aber die haben in der Zeit schon sehr, sehr viel erreicht und sind ja mittlerweile sogar auch international unterwegs und haben eine ganz bestimmte Advocacy-Arbeit sich überlegt, nämlich zu sagen, es ist ja schon super, wenn in einer Band wenigstens eine Frau ist, weil dann können wir das schon mal als gemischte Band zählen, um dann wirklich in die Branche reinzuwirken und zu sagen, hey, guck mal, so schwer ist das gar nicht. Ihr braucht einfach nur eine Frau am Bass, als Background-Sängerin dabei zu haben, dann zählen wir das schon als gemischte Band. Macht doch wenigstens das. Mhm. Und da haben dann tatsächlich relativ viele auch das unterzeichnet. Und wir konnten in unserer Studie Gender Music feststellen, dass zum Beispiel Festivals, die das unterzeichnet haben, auch schon einen höheren Anstieg an einem Frauenanteil auf Bühnen hatten. Mhm. Also es ist nicht nur eine Selbsterklärung, Verpflichtung oder so, dass man es unterzeichnet, sondern auch Einverständniserklärung eigentlich, ich mache mich auf den Weg, ich nehme mir das Themas an und ich möchte mal da was verändern. Und es dauert, die Musikbranche ist männlich geprägt, du kannst nicht von heute auf morgen Headliner, die alle weiblich sind, wäre natürlich mein Traum und ich würde sagen, mach mal einfach und probier es aus, aber das ist sozusagen die Erklärung, die wir oft hören, so einfach ist das gar nicht möglich und was dann passiert ist, dass man aber wenigstens versucht, Künstlerinnen aufzubauen, also hoffentlich passiert das und dann hat man halt die nächsten, da weiß ich nicht, dann hast du halt in 3 Jahren deine Headlinerin.
Ich glaube, es ist auch im Hip-Hop-Bereich deutlich leichter als im Rock-Bereich. Also
mittlerweile. Also ich bin ja schon so lange im Hip-Hop unterwegs. Es gab immer weibliche Rapperinnen, aber es waren dann halt immer so eine Mal bekannt oder so. Ich finde, Her Story of Rap, ich nenne das Her Story of Rap, also ihre Geschichte des Rap in Deutschland, auch die ist auch schon fast 50 Jahre alt, also so, oder 40, so alt wie Hip-Hop in Deutschland. Es gab von Anfang an Frauen, die beteiligt waren. Mhm. Aber die Fülle an Rapperinnen, die wir jetzt kennen, die kennen wir jetzt. Also als ich angefangen habe, damals 2009 mit Suki zusammen ihre Karriere aufzubauen und mit ihr zu arbeiten, da war sie die Einzige in diesem ganzen Business, die quasi erstens nicht nur als Frau da aktiv war, sondern auch, also nicht die einzige Frau, aber sie war eine der wenigen auf diesen Bühnen. Sie war aber die Einzige, die mit queerfeministischen Texten in dieser Rap-Landschaft sich etabliert hat. Das finde ich schon sehr, sehr cool, dass es mittlerweile irgendwie eine Bad Moms Jay oder eine Nura auf der Bühne mit einer Selbstverständlichkeit über ihre Sexualität sprechen oder irgendwie auch für queere Rechte einstehen. Das ist total toll, dass es das gibt. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist eine jüngste Entwicklung aus meiner Sicht.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es aber relativ schnell gegangen ist, dass eben auch Bad Moms J, wir haben Anfang 2020, das ist ja jetzt wirklich nicht lange her, hatten wir sie noch irgendwie in so Newcomer, da hat sie halt zwei Songs rausgebracht. Also es ist ja auch karrieremäßig innerhalb von knapp 3 Jahren, also das kannst du ja auch, ne, du hast da, ich glaube auch 6 Jahre, 9 Jahre mit Suki gearbeitet, wie lange ein Karriereaufbau dauert und das ist halt auch nicht immer so einfach ist. Natürlich, NewcomerInnen werden jetzt vielleicht denken, okay, ich bin die nächste Bad Moms J. Das ist halt unfassbar selten, glaube ich, und auch viel, viel Arbeit.
Na, eigentlich sagt man in der Musikbranche, das ist auch meine Erfahrung, dass man so 3 bis 5 oder 5 bis 7 Jahre jemand aufbaut und dann kommen sie wirklich wo an. Mhm. Und klar hat sich das verändert. Also Nina Chuba ist ja irgendwie durch die Decke gegangen in kürzester Zeit. Es gibt diese Shooting Stars auf jeden Fall und sie gibt sie sicherlich auch durch Social Media geprägt nochmal anders. Also das Musikbusiness hat sich auch daraufhin verändert. Aber trotzdem ist es so eigentlich, und das sehe ich auch bei den meisten Künstlerinnen und Künstlern immer noch so, dass du so 5 bis 7 Jahre schon gemeinsam arbeitest daran, bis dann das wirklich ein Erfolg wird oder so. Mhm. Und ich finde es toll, also ich finde es richtig cool, was gerade im Rap passiert, aber auch da wieder aus unserer Studio würde ich sagen, es sind dann halt die Rapperinnen, die erfolgreich sind, aber im Studio aufnehmen, tun sie dann wieder mit Männern. Also die Urheberinnen der Beats zum Beispiel sind dann selten Frauen. Also ich habe beim Panel mit Sony Music in Hamburg hatte ich eine Produzentin, die auch meistens alleine ist die auch sagt, es hat sich was selbst in der Produzentenlandschaft verändert. Und auch im Publikum saßen total viele Produzentinnen und ich war so, yes, es gibt sie eben auch nicht nur mit dem Mikrofon in der Hand sichtbar, sondern eben auch in den Studios vermehrt. Mhm. Auch da scheint was zu, also sozusagen gibt es wohl einen, ich würde sagen, eine Steigerung, aber auch da muss man mal gucken, habe ich die jetzt alle nur in diesem Raum gesehen und sie sind aber dann in Kontrast, also oder prozentual in Deutschland immer noch weniger, wahrscheinlich, aber genau, vielleicht gibt es da ja auch eine Zunahme, das wäre mal interessant, dann eben in 2, 3 Jahren zu gucken.
Ja, bestimmt, also ich glaube auch das Sichtbarmachen, ich habe auch gesucht, aber bin natürlich auch interessiert an, in Anführungszeichen, erfolgreichen Produzentinnen. Und da ist es dann natürlich nochmal schwieriger. Also klar, Lucrezia Suena, da produziert.
Aber du weißt auch, warum das so schwierig ist, oder? Weil das ist ja mit den Produzentinnen nochmal krasser als mit so den Voices. Weil so eine Voice, da wird man, so ein A&R aus dem Label sagt dann, cool, die baue ich jetzt mal auf, die probieren wir mal ein bisschen und ich gebe die mal mit dem und dem und dem männlichen Produzenten ins Studio und dann macht der mal einen Hit für die und dann schauen wir mal, ob das dann funktioniert. Bei der Produktion ist es ja so, dass ganz oft die Künstlerin selbst oder das Label oder Management geht zu dem Verlag hin und sagt, gib mir mal deine 10 erfolgreichsten Produzenten und mit denen möchten wir gerne arbeiten. Mhm. Natürlich greifen die dann auf die 10 Produzenten zurück, die sie in ihrer Liste haben, die halt schon so und so viele Hits geschrieben haben. Und weil sie aber in den letzten 20 Jahren nur mit Männern gearbeitet haben, ist in dieser Liste, surprise, Männer. Und das lässt sich nur aufbrechen, indem man auch mal Frauen dazu holt, denen man vielleicht die Chance gibt, den Hit zu schreiben, die aber eben nicht auf dieser Liste standen, weil sie halt nicht die letzten 20 Jahre. Also da ist auch so ein bisschen Change im Hintergrund nötig, dass man halt auch diese ganzen, eben genau diese Empfehlungen, mit welchen Produzenten arbeitet man gut? Aber man arbeitet vielleicht mit der und der, habe ich jetzt erst gerade zusammengearbeitet oder noch nie zusammengearbeitet, aber nehmt die doch auch mal mit ins Studio, vielleicht ist die genau die nächste Hitschreiberin, probiert's aus. Und diese Risikofreudigkeit, die fehlt im Musikbusiness oft. Mhm. Ich habe die Hoffnung, dass sich auch da ein bisschen was verändert, weil das eben auch wieder das Übersehen von Chancen ist. Wenn ich immer mit den gleichen Leuten zusammenarbeite, kommt auch immer wieder die gleiche Musik bei raus. Aber vielleicht haben die Leute ja auch Bock auf einen neuen Sound.
Absolut. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall viel Strukturelles. Also ähnlich auch mit Booking. Du brauchst Headliner, du brauchst erfolgreiche Menschen. Aber wenn du natürlich nie Frauen aufbaust, dann hast du natürlich auch keinen aus diesem Pot, der Headliner werden kann. Also insofern, ja, ganz viele Hamsterräder oder wie man es auch nennen möchte, ne, wo man dann halt immer wieder in der gleichen Suppe und dann gibt es natürlich auch immer wieder Häme auf Social Media, wenn es dann, oh, 2010 hat angerufen und Headliner. Ja, also die Stars auch aufzubauen in der heutigen Zeit ist natürlich auch in Zukunft wahrscheinlich schwieriger als damals, weil es einfach schwieriger ist, so einen umfassenden Star, den jeder kennt, in Anführungszeichen, zu platzieren, weil halt manche Leute TikTok nutzen, manche Insta nutzen, manche YouTube, manche gar nichts davon und die kennen halt die Personen nicht unbedingt. Also ich bin gespannt, wie in sagen wir 20, 30 Jahre mal Festivals sind und wie viele Menschen ich davon überhaupt kenne, selbst wenn ich mich mit Musik beschäftige.
Ja, das sowieso. Also ich glaube, eine Spezialisierung ist für jedes Festival super. Also immer die gleichen Artists buchen, glaube ich, wird in der Zukunft nicht mehr so spannend sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass eine Soundspezialisierung oder eine Spezialisierung auf neue Leute oder so, dass Leute wirklich wissen, zu dem Festival gehe ich und da entdecke ich immer ganz viele neue Artists, die mir vorher nie begegnet sind oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft mehr interessant ist, weil man dann über Social Media vielleicht auch übersättigt ist oder so oder eben einen anderen Zugang hat. Und jetzt kommen wir wieder zu einem ganz anderen Punkt zurück in meiner Arbeit auch. Ich glaube, es hilft immer, sich mit jungen Leuten zu unterhalten und zwar nicht nur zu unterhalten, um ihre Wissen auszusorgen, sondern wirklich mal zu hören, worauf haben die eigentlich Bock? Und weil das kann sowohl in der Musikbranche dann eben als, das ist die Zukunft, da sollten wir jetzt hinentwickeln sein, aber auch andersrum, man entdeckt dadurch vielleicht auch Sachen, die man halt sonst nicht gehört hätte. Also ich glaube fest daran, dass das helfen könnte und dass das auf jeden Fall auch die Zukunft ist. Und wieder zurück zu Studien. KeyChange hat eine Musikkonsumentin-Studie gemacht, sowohl 2021 als auch 2022. Und da kam raus, dass 16- bis 27-Jährige heute schon, unter 16 bis 27, heute schon jede dritte Person drüber nachgedacht hat, sich ein Ticket nicht zu kaufen, weil das Line-Up rein männlich war. Mhm. Also man sollte es als Festival schon ernst nehmen, ein Line-Up eigentlich divers zu gestalten und auch spannend zu gestalten, um eben zu sagen, okay, das ist unser Publikum heute, aber das ist unser Publikum auch noch in vielleicht 10 Jahren oder so, weil diejenigen, die gerade auf die Festivals gehen, werden immer älter. Das ist tatsächlich so. Gerade bei den etablierten Festivals, das Publikum wird älter. Vielleicht können die irgendwann gar nicht mehr 3, 4, 5 Tage durchsaufen. Genau, es hilft, sich nach den Jungen zu orientieren.
Wobei das natürlich auch manchmal mit den Ticketpreisen zusammenhängt, ne? Die leider ja aus verschiedensten Gründen immer teurer werden. Dann kannst du auch fast nur die alten Leute adressieren, weil die Jungen haben wahrscheinlich nicht genug Kohle, außer die haben halt sehr reiche Eltern, die dann sagen, komm hier, 350, gönn dir und Verpflegung und Auto kannst du dir auch ausleihen oder so. Ne? Also es ist halt natürlich auch nochmal ein ganz anderes strukturelles Problem. Aber nochmal zur Studie. Ein Punkt war ja auch, dass Männer die Branche ganz anders wahrnehmen als Frauen, also richtig, was die Equality angeht. Wie kann man das denn ändern?
Genau, du sprichst gerade die Studie von 2021 an, die wir zusammen mit KeyChange veröffentlicht haben. Und das kann man natürlich nur langfristig ändern. Und es muss auch eine Bereitschaft des Business da sein und vor allen Dingen der Männer im Business, das überhaupt wahrzunehmen. Das hat was damit zu tun, dass wenn du von etwas nicht betroffen bist, einfach auch die Augen nicht so dafür geöffnet hast. Es hat aber auch was damit zu tun, wie ernst nimmst du deine Kolleginnen, die vielleicht solche Themen ansprechen oder hast du das Gefühl, es ist immer so ein Mimimi, die Frauen reden immer nur über Sexismus. Mhm. Wenn du anfängst, dich als Mann selber damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, Sexismus eigentlich, fängst du auch an, ihn überall zu sehen. Genauso wie du dich ja als weiße Person mit Rassismus auseinandersetzen kannst und trotzdem rassismuskritisch sein und vor allen Dingen auch agieren kannst, ohne dass du selber davon betroffen bist oder auch von anderen Ismen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Aber auch da ist meine Wahrnehmung, dass das eigentlich wahrscheinlich nur verstanden wird, wenn es auch finanziell wehtut. Deswegen ist diese Musikkonsumentin-Studie so hilfreich, weil wenn man weiter einfach Status quo behalten kann, alles ist gemütlich, wir Männer unter uns, wir machen unser Ding, wir fühlen uns wohl, wir haben auch gar keine Sorge, dass uns hier irgendjemand blöd kommt, dann warum solltest du was ändern? Aber wenn du schlechtere Zahlen hast und schlechter seine Musik verkaufst, dann sollte man vielleicht doch mal das angucken. Und ich finde jetzt gerade, es ist ganz total interessant für die Musikbranche, es wird immer wieder vom Fachkräftemangel gesprochen, es fehlt an Menschen, die in die Branche reinwachsen wollen, es fehlt an Nachwuchs. Ja, aber dann sollte man vielleicht auch alles dafür tun, dass sich Frauen und nicht-binäre Personen in der Branche mehr wohlfühlen. Und wie tun sie das? Wenn sie nicht in einen Raum rein müssen, in dem 20 Männer sitzen und sie dann die einzige Person sind, die nicht Mann ist, das ist nämlich unangenehm. Oder indem sie in Sitzungen irgendwie nicht abgekanzelt werden, sondern ernst genommen werden. Also wer bekommt wie viel Redezeit und wer fühlt sich in meinem Team überhaupt wohl? Und das ist auch ein Punkt, da gibt es auch tolle Studien dazu, dass Diversität und diverse Teams einfach viel erfolgreicher sind. Ich glaube, das sind Punkte, wo sich auch für Männer im Business und auch eben in der Wahrnehmung des eigenen Business was ändern könnte.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt auf das Buch eingehen, was du herausgegeben hast. Mhm. Ich habe den Titel nicht aufgeschrieben, dummerweise. Kannst du ihn nochmal nennen?
Ja, sehr gerne. Das Buch heißt It's More Than Just Rap, Hip-Hop in der Jugendarbeit.
So, Oberkapitel habe ich mir sehr wohl aufgeschrieben, damit die HörerInnen da auch so ein bisschen wissen, was sie erwartet. Das erste ist Identitäten und Ideologien im Hip-Hop. Das zweite ist Ansätze und Felder in der Hip-Hop-Jugendarbeit. Und das dritte dann Methoden. Also hinten raus bekommt man dann quasi noch Bedienungsanleitungen, wie man selbst einen Workshop machen kann zum Beispiel. Du hast selbst auch ein paar Artikel, kann man so nennen, ne?
Also es sind genau. Beiträge, ja.
Du bist eben Herausgeberin und Autorin und verschiedene Leute haben da wissenschaftliche Artikel geschrieben und du hast zu Männlichkeit im Deutschrap geschrieben, hast zu Workshops zu Rap und Geschlecht im halboffenen Strafvollzug geschrieben, zu Klassismus im Hip-Hop in der politischen Bildungs- und Jugendarbeit und zu Nationalismus, Patriotismus und Rechtsrap.
Genau.
Das sind die Themen, ne? Also es ist ja auch sehr, sehr breit. Mal gucken, wie viel wir auf verschiedene Themen eingehen. Aber ich würde jetzt, weil ich es auch cool und greifbar finde und du es gerade schon angesprochen hast, mit jungen Menschen zu reden, auf deinen Workshop eingehen, den du ja auch recht reflektiert beschreibst, also auch was das mit dir gemacht hat und wie ihr damit umgegangen seid. Vielleicht kannst du die HörerInnen einfach mal mitnehmen auf diesen Workshop, der auch ein bisschen länger war als andere und wie das so abgelaufen ist.
Ja, das war ein Workshop, der hat dreimal stattgefunden insgesamt, über 3 Jahre, mit Jugendlichen, die in so einem, also es nannte sich offenes Strafvollzug, in einem Projekt waren. Sie kamen eben aus dem Strafvollzug in dieses Projekt hinein und haben nochmal eine letzte Chance bekommen, um sich in diesem Projekt zu bewähren, sodass sie dann wieder in die Gesellschaft überführt werden können, eben aber nicht mit diesem Image von die saßen mal, sondern wirklich mit der Chance, irgendwie auch sowas wie eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Im Rahmen dessen waren wir als Workshop angefragt, um dort eine Woche Feriengestaltung mit den Jugendlichen zu machen.
Ihr heißt jetzt?
Ein Rapper und ich. Ich war eben als Labelbetreiberin und politische Bildnerin dabei. Der Rapper war als der Mensch mit der Rap-Expertise dabei, der eben auch Skills vermitteln kann, weil ich bin selber keine Rapperin. Also ich kann natürlich irgendwie Takt erklären und Rhythmus und so weiter, aber das auch nur, weil ich immer mit Rappern zusammengearbeitet habe und Rapperin. Und es war aber, weil es ein reiner Jungs-Workshop war, total wichtig, dass ich das nicht mit 2 Frauen mache. Also das ist einfach, ist ein anderer Ansatz, wenn wir da gemischt geschlechtlich auftauchen. Es wäre auch nicht cool gewesen, wenn das nur 2 Jungs gemacht hätten. Ist einfach wichtig, dass das irgendwie beide Geschlechter vertreten sind. Und es hat auch einen ganz bestimmten hilfreichen Ansatz, wenn natürlich 2 total unterschiedliche Perspektiven mitgebracht werden können. Zumal wir bei diesem Workshop den Auftrag hatten, über Rap zu sprechen, aber auch über Geschlecht im Rap und Sexismus anzusprechen zum Beispiel. Das kam ein bisschen auch wahrscheinlich aus so einer Vorahnung derjenigen, die sich nicht so viel mit Hip-Hop auseinandersetzen, die so im Blick hatten, also Hip-Hop ist immer sexistisch. Und natürlich gibt es viele sexistische Anteile im Hip-Hop, aber es ist immer auch wichtig zu gucken, welche Definition von Geschlecht finden wir da eigentlich. Und das haben wir mit den Jugendlichen besprochen dort. Aber wir haben eben auch ganz, ganz viel Rap geschrieben und die einfach texten lassen und mit denen geübt, wie rappt man eigentlich auf Beat und welche Beats eignen sich zum Schreiben. Wir haben mit denen Beats-Picking gemacht und haben geguckt, okay, was inspiriert sie denn jetzt gerade zu Texten? Und da sind wahnsinnig persönliche Texte rausgekommen. Aber zum Beispiel erst bei dem 3. Beat, den wir angespielt haben. Die ersten 3 Beats, die waren so, dass sie dann irgendwie Sachen geschrieben haben, die sie mal von irgendeinem anderen Rapper noch im Ohr hatten. Zum Teil haben wir gedacht, den Text habe ich doch mal gelesen. Dann war es halt von ihrem Idol irgendwie auswendig niedergeschrieben. Sie waren fest davon überzeugt, sie haben den Text selber getextet und so. Da musste man sich erstmal so ein bisschen von lösen. Und dann haben wir halt irgendwann einen Beat gefunden, der tatsächlich sehr viele zu sehr persönlichen Texten angeregt hat. Und wir haben sie darin begleiten können, diese Texte zu schreiben. Und ich sage wir, weil das hat natürlich eine Person, die wirklich selber schon jahrzehntelang Rap gemacht hat. Also ich habe das erste Jahr mit Malin Levé zusammengearbeitet, Rapper, der ursprünglich bei Ari Revolté war. Und den ich ursprünglich auch wirklich selber persönlich aus der politischen Bildung kenne. Ich habe erst mit ihm als politischer Bildner gearbeitet, bevor ich wusste, dass er Rapper ist. Ja. Was lustig ist, weil der zum Beispiel apropos Stimme, wenn er rappt, ganz hoch wird und wenn er spricht, relativ tief ist und das irgendwie so zum ersten Mal, als ich auf der Bühne war, ich so, was? Ach so, so klingst du als Rapper, du bist ja eine ganz andere Person. Anyway, er hat es halt einsetzen können, er hat mit den Jugendlichen gerappt, er hat aber auch seine eigenen Rap-Texte gezeigt und er hat auch seine Erfahrung im Aufnehmen von Rap mitgebracht. Also wir haben die Songs dann auch recorded und den Jugendlichen auch zur Verfügung gestellt und wir hatten mit denen eine sehr intensive Woche, weil wir haben immer von morgens bis abends mit denen den Tag verbracht. Zwischendrin hatten wir Mittagspause, die auch. Und in der Zeit haben wir uns Rap-Songs angeguckt, wir haben uns Rap-Videos angeguckt, wir haben uns ihre Lieblingsmusik zeigen lassen, wir haben mit ihnen darüber gesprochen, welche Lines sind ihnen warum wichtig. Und dann haben wir eben auch geguckt, okay, und wie kann man sich davon emanzipieren und jetzt seine eigenen Texte schreiben. Und das war eine enorme Chance und spannend war, weil wir jetzt 3 Jahre in Folge gemacht haben. Als wir das dritte Mal da waren, haben wir von Jugendlichen erfahren, die explizit in dieses Projekt wollten, weil sie gehört hatten, dass man dort einen Rap-Workshop machen kann. Also es hatte sich schon rumgesprochen, dass wir kommen und dass wir das machen. Und dann haben sie explizit sich auf dieses Workshop, auf diesen...
Sind extra in den Knast gegangen.
Nein, das nicht. Die sind aus dem... Nein, das muss man sich so vorstellen. Die saßen quasi, also sie hatten irgendeine Strafe abzusitzen und sind dann von Sozialarbeiterinnen in dem Strafvollzug angesprochen worden, ob sie Lust hätten, in dieses Projekt zu gehen. Mhm. Und im Kontext dessen haben sie dann gesagt, okay, ich lasse mich auf dieses Projekt ein, weil ich weiß, irgendwann kann ich da einen Rap-Workshop machen. Mhm. Das ist natürlich ein geiler Erfolg, sowohl fürs Projekt als auch für die Arbeit, die wir da gemacht haben, aber eben auch für dieses Projekt, was uns da eingeladen hatte.
Und eine Erfahrung beschreibst du ja auch, dass du dann irgendwann gesagt hast, ey, Jungs, das ist mir hier viel zu sexistisch. Wie war das denn?
Naja, es war so ein bisschen, also das habe ich immer im Rap. Ich bewege mich ich bin mit der Klasse von 95 groß geworden, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da waren irgendwie lauter Hip-Hop-Jams, ich war da ständig unterwegs. Irgendwie ANNA war der Song von Freundeskreis, war auf jedem Mixtape, was mir damals geschenkt wurde, immer irgendein Remix von diesem Song. In diesem Song sagt aber Max Herre damals, Anna war ein Hip-Hop-Fan. Und ich habe mich damals schon wahnsinnig geärgert, warum waren sie denn nur Fan und nicht Rapperin? Anyway, es ist aber so gewesen, auch die Klasse von 95, wenn ich von heute drauf zurückgucke, waren eigentlich fast keine Frauen aktiv auf der Bühne, aber im Publikum durchaus schon, inklusive mir. Und dann gab es ja Anfang der 2000er eben dieses Aufkommen des Gangster-Raps und von da an ging es los, dass ich mich beschimpft fühlte. Also ich habe diese Musik gehört, ich konnte auch bestimmte Lines daraus akzeptieren, als ich kann damit was anfangen, aber ich habe mich auch immer beschimpft gefühlt und das ist bis heute so. Es gibt einfach, wenn ich mir die Modus Mio-Playliste jede Woche angucke, denke ich jedes Mal, okay, gibt es irgendeinen Song, der mich nicht angreift als Frau in meinem Frausein, der nicht findet, ich bin irgendwie weniger wert als Männer und so weiter. Und trotzdem mag ich Hip-Hop aus den unterschiedlichsten Gründen und für ganz viele Jugendliche sind diese Songs enorm empowernd und enorm wichtig, weil das die Menschen sind, die halt irgendwie aus der gleichen Community kommen wie sie selber oder sie haben zumindest das Gefühl, dass sie kommen aus der gleichen Community. Ich spreche hier von Klassismus, Rassismus betroffenen Jugendlichen oder diese Jugendlichen im Strafvollzug. Meine Güte, du landest als Jugendlicher nur im Strafvollzug, wenn du aus einem echt schwierigen Familienhaus kommst. Also Menschen, die aus behüteten Familienverhältnissen kommen, landen nicht mit 16 im Knast. Also du landest auch eigentlich echt nur im Strafvollzug in diesem Alter, wenn du irgendwie entweder ein Hardcore-Nazi bist und richtig schlimme Sachen gemacht hast und im schlimmsten Fall einen Menschen umgebracht hast oder und ewig schon irgendwie mit Drogen gehandelt oder was weiß ich, irgendwas anderes Schlimmes gemacht hast. Aber es dauert sehr, sehr lange in Deutschland, bis du als Jugendlicher im Strafvollzug landest. Weil da gibt es noch alle möglichen, Gott sei Dank, alle möglichen Auffangmechanismen. Aber diese Jugendlichen kommen alle aus echt schweren Familien, zum Teil auch aus Familien mit Strafvollzugsgeschichte. Anyway, die hören also diese Musik und die hören vor allen Dingen auch echt krassen Gangster-Rap. Zum Teil haben sie im Strafvollzug wirklich gehört, weil das auch, es war so ein bisschen zum Teil Musik, die sie auch gehört haben, um loszuziehen. Also es hat einer echt erzählt, hat gesagt, ich höre halt immer diese Musik und habe mich dann damit aufgeputscht und bin dann losgezogen, habe Sachen gemacht, also Straftaten. Ein anderer Jugendlicher hat gesagt, ich habe oft Rap gehört, um nicht loszuziehen, weil mich hat das quasi geerdet, dass ich jetzt diese Musik höre und dann irgendwie denke, nee, das ist mir zu blöd, ich gehe nicht selber raus und mache irgendeinen Scheiß oder so. Aber in diesen Songs ist halt super viel Sexismus. Und wenn du dann halt 2 Tage lang dir von diesen Jugendlichen, die du eigentlich, auf die du dich ja auch gerade, also ich mache das immer mit meinem ganzen, mit mir ganz, also als Person gehe ich da komplett rein, mit all meiner Energie gehe ich da rein und lasse mir dann von denen halt die Songs zeigen. Und dann höre ich mir irgendwie diese Songs an und dann geht das 2 Tage lang die Musik, der ich halt sonst eher entkomme oder wo ich sage, okay, ich höre mir jetzt mal einen Text an, dann lege ich es wieder weg. Ich kann mich auf Sachen einlassen, aber ich kann es auch wieder ausschalten. In diesem Kontext konnte ich es nicht ausschalten. Ich habe mich also 2 Tage lang von sexistischem Rap, und der war wirklich hardcore sexistisch, anschimpfen lassen und konnte irgendwann nicht mehr. Und das habe ich so richtig gemerkt, okay, das nehme ich jetzt als Methode und gehe da rein. Das habe ich auch mit meinem Kollegen besprochen, habe gesagt, du, ich kann nicht mehr. Er sagte auch, ja, ich kann nicht mehr, aber wie kann ich dich denn supporten jetzt da drin? Wenn du Lust hast, mit deiner eigenen Betroffenheit zu arbeiten, mach das. Das ist aber auch eine Entscheidung, die muss jeder für sich fällen. Also ich finde es auch voll okay, wenn man das nicht macht. Ich hatte halt beschlossen, ich gehe jetzt rein und zeige denen meine Verletzlichkeit. Nachdem ich ja 2 Tage auch schon in Bindungsarbeit gegangen war und mich wirklich auf sie eingelassen hatte und habe gesagt, Leute, hört doch mal hin, fällt euch da was auf. Das ist voll krass. Stell dir mal vor, du bist in meiner Situation und du hörst es den ganzen Tag. Und dann hatten die erst das gehört. Die haben das vorher einfach nicht wahrgenommen. Und das, so ist auch Hip-Hop und auch übrigens Popmusik insgesamt. Ganz viele Leute hören gar nicht unbedingt auf den Text, sondern die hören auf den Bass, die Bassline oder die Stimme oder diese eine Zeile, die sie mitgenommen hat, die sie halt geil finden. aber den ganzen anderen Rest hören sie nicht. Ich finde, ein sehr prominentes Beispiel dazu ist Crow von 2011 mit seinem Song Easy. Mhm. Bis heute gibt es dazu alle möglichen Remixes, aber es geht darum, dass er eine Frau geschwängert hat und sie sitzen lässt und irgendwie noch von Vergewaltigung spricht und dann sie erschießen will und so weiter. Und es ist aber so ein Song Easy, Easy, Easy. Und die meisten Menschen, mit denen ich über diesen Song rede, haben das noch nie gehört, dass er das singt. Und so ist auch mit den Jugendlichen. Die haben halt in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ich bin hier die ganze Zeit mit dem F-Wort beschimpft oder irgendwie, stellt euch doch mal vor, wie das irgendwie ist, wenn einer die ganze Zeit über Hose und was weiß ich, irgendwie, ich kann mir die Frauen kaufen, wie was so und so viel habe ich an der Hand und wie sich das anfühlt für mich als potenziell eine Frau, die mit diesem Rapper die abhängen könnte. Wie ist das? Und ist das dann irgendwie nur Kunst oder hat es dann vielleicht trotzdem auch durch die Fülle dieser Texte eine Wirkung auf mich? Und das habe ich halt eingebracht. Und das war total krass, weil das war, also hast du richtig bei manchen so bing, 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 sie kam so eine Erkenntnis irgendwie. Und wir konnten es dann auch vergleichen mit anderen Abwertungsformen oder Diskriminierungsformen, die sie vielleicht zum Teil selber erlebt haben, wo sie auch gesagt haben, ja, so will ich eigentlich gar nicht die ganze Zeit genannt werden oder so möchte ich gar nicht beschimpft werden. Und oh, voll krass, ja, verstehe ich. Und manche haben sich natürlich, waren 15 Leute, die haben sich nicht alle darauf eingelassen. Aber es gab ein paar Jugendliche und dann gab es halt diesen Schlüsselmoment und das hat sich bis heute in meinen Erinnerungen gebrannt und auch emotional, ich kriege gerade schon wieder Tränen. Der eine Jugendliche hat mich zu sich gerufen, als er seinen eigenen Text geschrieben und hat gesagt, Anna, ich habe an sie gedacht. Ich weiß nicht, warum er mich in dem Moment gesiezt hat, wir hatten uns eigentlich geduzt, aber es war vielleicht so ein Respekt, der dann in dem Moment hochkam. Und er hatte irgendwie geschrieben, Bitches klar machen und dann hatte er das Bitches durchgestrichen und hat Frauen klar machen hingeschrieben. Dann konnten wir noch darüber reden, warum das Frauen klar machen immer noch nicht ganz so auf Augenhöhe Begegnung ist. Und das war ein super geiles Gespräch und er war total stolz drauf, dass er das irgendwie verstanden hatte und es war ihm wichtig, es mir zu zeigen und ich fand es cool, weil es zeigt, wie klein die Schritte sind, die wir gehen müssen und was kleine Erfolge sind, aber auch, was für ein Riesenerfolg das ist für eine Person, die eigentlich den ganzen Tag Songs hört, in denen Bitches klar machen, das Normalste der Welt ist und einfach zu Rap dazugehört und dann zu verstehen, dass das aber für andere Leute, die das hören, vielleicht gar nicht so cool ist, das war der Erfolg in dem Workshop.
Du hattest es auch im Vorgespräch schon gesagt, was möchtest du mit dem Buch denn eigentlich erreichen?
Also das Buch ist ja jetzt vom Cover her total langweilig, es ist halt ein Fachbuch, ein Sachbuch, es ist in einer Hip-Hop-Studies-Reihe entstanden von Belciuventa Verlag, die eigentlich vor allen Dingen wissenschaftliche Bücher herausgeben. Unser Buch ist eigentlich tatsächlich gar nicht so wissenschaftlich, sondern es geht darum, aus der Praxis zu berichten für die Praxis. Und Praxis bedeutet für uns, es ist ein Buch für Sozialarbeiterinnen, für Lehrerinnen, für Jugendarbeiterinnen, also Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, die Hip-Hop hören, die Hip-Hop mögen, um so ein bisschen so einen Zugang dazu zu kriegen, was ist eigentlich dieses Hip-Hop, was die Jugendlichen immer hören, zu dem die Sozialarbeiterinnen vielleicht keinen eigenen Zugang haben oder vielleicht auch mit Skepsis draufschauen. Es ist aber auch ein Buch für Hip-Hop-Heads, die sagen, ey, ich habe Bock, Jugendarbeiter, Sozialarbeiter zu werden, ich habe Bock, Workshops zu geben, ich habe Bock, mich in dem Kontext zu bewegen. Und das ist ja eigentlich die Urgeschichte von Hip-Hop. Also schon vor 50 Jahren, als es in den USA begann, war es was von jungen Leuten für junge Leute. Und da auch schon da hat sich sehr früh so eine Sozialarbeit herausgearbeitet. Und dieses Each One Teach One ist ja auch die Idee, ich kann was und ich gebe es dann auch weiter. Und so ist ein bisschen auch die Idee des Buches. Deswegen sind am Ende auch Methoden zu finden, dass man eben sich entweder damit so auseinandersetzen und sagt, okay, ich möchte das selber einsetzen oder ich möchte zumindest verstehen, warum die jungen Menschen Hip-Hop mögen und welche und deswegen auch Identitäten und Ideologien denn darin eigentlich verhandelt werden. Weil ganz oft ist eben das, was du gerade beschrieben hast oder worüber wir jetzt auch schon viel gesprochen haben, das Image von Hip-Hop nach außen von Leuten, die es nicht gut kennen, ist, es ist sexistisch, homofeindlich und auf jeden Fall Gangster-Rap. Und dass es aber in 50 Jahren Hip-Hop-Geschichte eine wahnsinnige Ausdifferenzierung dieser Kultur gibt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten, ist den meisten Menschen, die Hip-Hop nur so kennen, halt überhaupt nicht geläufig und nur den Menschen, die sich in der Szene bewegen, bekannt. Und das ist auch ein bisschen die Idee für die Leute einfach klar zu machen, welche ganzen Themen stecken eigentlich im Hip-Hop, werden im Hip-Hop verhandelt, warum ist das auch Empowerment für so, so viele Jugendliche in dieser Welt, in diesem Land, die von allen möglichen Diskriminierungsformen betroffen sind, die aber zum Beispiel dann, da finden sie ihre Idole und da finden sie auch Menschen, mit denen sie anknüpfen können. Und das, was gibt's da alles so? Die Vielfalt dessen wollten wir gerne aufdröseln mit dem Buch und gleichzeitig aber eben auch sehr praxisnah was an die Hand geben, dass man sagen kann, okay, ich nehme das Buch und ich guck mal, kann ich vielleicht selber damit was anfangen? Kann ich mir vielleicht einen Breaker, einen Rapper, eine Beatboxerin in meinen Jugendclub einladen und mit denen einen Workshop machen? Und was erwarte ich dann eigentlich? Was kommt dann?
Also braucht's mehr Hip-Hop-Heads in der Jugendarbeit?
Es braucht mehr Hip-Hop-Heads in der Jugendarbeit, aber es gibt tatsächlich auch schon mittlerweile sehr viele Hip-Hop-Heads, die dort aktiv sind und die dann wiederum Support brauchen, um gegen ihre Kolleginnen auch argumentieren zu können, warum ist es gut, was sie machen.
Mhm. Und wie komme ich an so einen Job?
Das gibt unterschiedlichste Varianten. Also natürlich kann ich als Rapper oder als Rapperin, als Beatboxerin oder so mich bei einem lokalen Jugendclub auch melden und sagen, hey, braucht ihr da Unterstützung? Habt ihr vielleicht Möglichkeiten? Also in Berlin gibt es diverse Jugendclubs, die auch kleine Studios haben, in denen man zum Beispiel dann was aufzeichnen kann, wo manchmal jetzt auch gar nicht unbedingt eine Person sitzt, die das Studio bedienen kann. Also wo man sich auch tatsächlich mit Hilfe einbringen kann, wäre erstmal mit Ehrenamt, aber vielleicht dann auch darüber irgendwie eine Honorarkraft werden kann in so einem Jugendclub. Oder ich kann soziale Arbeit studieren und mich mit meiner Hip-Hop-Expertise in der sozialen Arbeit einbringen. Oder eben bei einem der verschiedensten Personen, die auch in diesem Buch mitgeschrieben haben, melden, gucken, wie die es eigentlich gemacht haben, weil manche von denen arbeiten eben auch als Jugendclubleiterin oder so im Kontext Jugendarbeit und haben vielleicht auch eine Idee dazu.
Mhm. Thema Klassismus würde ich noch ansprechen. Auch da ist ja, glaube ich, gar nicht unbedingt klar, was ist überhaupt Klassismus?
Ja, also Klassismus bedeutet eigentlich, dass ich aufgrund meines Status oder aufgrund meines Eigentums in eine bestimmte Kategorie in der Gesellschaft eingeordnet werde oder auch davon betroffen bin. Das bedeutet, dass ich bestimmte Zugänge habe oder bestimmte Zugänge auch nicht bekomme. Es ist tatsächlich auch ein umstrittener Begriff. Also wenn ich mich in der marxistischen Szene bewege, da ist es tatsächlich umstritten, weil es eben sagt, Klassismus sei gesetzt. Das ist ja nicht so, sondern es ist auch ein Ergebnis von Kapitalismus. Also in dem Moment, in dem Menschen viel Geld haben und andere Menschen wenig Geld haben, manche Menschen drei Jobs machen müssen, um überhaupt klarzukommen, während andere Leute das Geld ihrer Eltern geschenkt bekommen als Erbe. In dem Moment gibt es halt diese Ungerechtigkeiten oder Unterschiede und Klassismus bedeutet dann aber auch noch, dass ich aufgrund meines Status auch abgewertet werde. Also dass es zum Beispiel negativ aufgenommen wird, welche Kleidung ich trage, was ich esse, also ob ich mir Bio-Essen leisten kann oder nicht. In dem Moment kriege ich quasi Ärger dafür, dass ich mir bei Aldi jetzt wieder die Tomaten in der Packung kaufen musste. Aber es ist vielleicht nur das, was ich mir leisten kann. Hm. Aber es ist ganz oft so dieses Aldi-Schick oder irgendwie, oder was weiß ich, Discounter-Klamotten sind nicht das gleiche wert. Dabei sind sie vielleicht für eine Familie, die beim Discounter sich die Klamotten kauft, genau der gleiche Geldeinsatz, wie wenn jemand sich eine Gucci- oder Prada-Tasche kaufen geht, die halt mit Erbe groß geworden sind und sich das einfach leisten können. Mhm. Also das Bewusstsein, dass da Menschen in unterschiedlichen Stati in dieser Gesellschaft leben und was das bedeutet, deswegen abgewertet zu werden.
Und wie beeinflusst das Hip-Hop oder eben auch, wie du im Kapitel schreibst, wie hält es dann auch Einzug in die politische Bildungs- und Jugendarbeit?
Naja, also ganz klar, es gibt ganz, ganz viele Jugendliche, die davon betroffen sind und die auch dann zum Beispiel die Jugendlichen sind, die im Jugendclub sind oder die auch in bestimmten Schulen landen, die dann eben nicht in den Privatschulen sind oder so. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass sich die Jugendarbeiterinnen, die mit den Jugendlichen zu tun haben, auch mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt zum Beispiel auch, dass Menschen, die studieren können oder studieren konnten, nicht unbedingt von Klassismus betroffen sind, aber dann mit Jugendlichen arbeiten, die von Klassismus betroffen sind. Und sich da einfach auch im Bewusstsein zu schaffen, was bedeutet es, wenn ich von Klassismus betroffen bin, welche Zugänge habe ich, wie bewege ich mich in dieser Welt oder auch eben nicht, während das Menschen, die nicht von Klassismus betroffen sind, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Also das bedeutet für die Jugendarbeit, sich vor allem mit dem Thema auseinanderzusetzen und als Jugendarbeiter klar zu sein, welchen Status habe ich selber, wie bin ich selber in diese Gesellschaft gekommen und wie bewegen sich die Jugendlichen? Deswegen haben wir zum Beispiel auch in unserem Buch Menschen mit ins Interview reingenommen, die selber auch von Klassismus betroffen waren oder sind und darüber dann auch wirklich aus ihrer eigenen Position heraus sprechen können.
Mhm. Du hast es, glaube ich, im Kapitel mit der Jugendarbeit, mit dem Workshop, glaube ich, beschrieben, dass auch den Jugendlichen eben gar nicht klar war, was man ja auch nachvollziehen kann, wie denn überhaupt das Musikbusiness funktioniert, sondern halt denken, okay, ich könnte durchaus, wie Hata, beschreibst du da, den Weg gehen und ich nehme vielleicht noch im Gefängnis mein Album auf und werde dann super reich und fertig, aber die ganzen Strukturen und wie kompliziert es ist, überhaupt mit Musik Geld zu verdienen, dass das dann teilweise ja auch gar nicht groß hinterfragt wird, sondern wahrscheinlich ähnlich wie, man sieht es halt gerade in Amerika natürlich noch häufiger, da ist irgendjemand, der kommt aus einer Gang, der macht Gangster-Rap und der wird halt riesengroß und dass man sich das so vorstellt, ich mache halt einfach vielleicht nicht mal gute Mucke, sondern einfach, ich mache es halt, dann werde ich erfolgreich und verdiene Geld. Wie häufig begegnet dir das? Also wenn man sich so krass mit der Musikindustrie beschäftigt wie ich, dann denkt man ja gar nicht mehr daran, was aber ja Gesetz ist, dass jemand sich so null Gedanken macht. Also ich gehe schon davon aus, die meisten, die den Podcast hier hören, die wissen schon, es gibt Label, man muss Musik irgendwie hochladen, es gibt nicht so viel Kohle, wenn man es jetzt über Spotify oder so nur streamt, man muss schon andere Einnahmequellen finden, dass man dann zumindest so weit denkt, aber ich hatte jetzt tatsächlich noch nicht auf dem Schirm, was ja auch zeigt, dass das Buch für mich wichtig ist, dass Leute sich gar keine Gedanken darüber machen.
Also die meisten Leute, die ich kenne, die gar nichts mit der Musikbranche zu tun haben, haben überhaupt keine Ahnung davon, wie man hier eigentlich wo Geld generiert und wie auch nicht oder so. Die sehen immer nur, es gibt Menschen, die sind sehr bekannt geworden und da so müssen die Geld haben. Also dass man auch schon auf sehr vielen Bühnen stehen kann und trotzdem vielleicht irgendwie noch einen Nebenjob hat, weil das eben noch nicht die Miete bezahlt oder so, ist ganz, ganz wenig Menschen überhaupt da draußen klar. Einerseits und andererseits ist, glaube ich, das auch nochmal total wichtig für das, was wir jetzt gerade besprochen haben mit der Jugendarbeit, dass viele Jugendliche gar nicht so viel Role Models aus ihrer eigenen Community haben, die woanders stattfinden, außer im Hip-Hop. Also auch die Medienlandschaft in Deutschland ist sehr immer noch sehr, sehr rassistisch. Also welche Rollen kriegen Menschen zum Beispiel aus arabischen Familien oder aus türkischen Familien? Da gibt es ein ganz tolles Interview auch oder mehrere Interviews mit Kader Ramadan, der bei 4Blocks einer der Clan-Chefs ist, der gesagt hat, ich möchte eigentlich diese Rolle gar nicht immer spielen, das sind aber die Rollen, mit denen ich viel Geld verdiene, das sind die, die mir angeboten werden. Also spiele ich die, dann kann ich meinen Töchtern auch die Waldorfschule finanzieren. Aber eigentlich zeigt das so ein bisschen, diese Rollen bekommen diese Menschen im deutschen Fernsehen, andere Rollen bekommen sie nicht. Und noch weniger Role Models gibt es für Jugendliche mit Migrationshintergrund in anderen Berufen. Aber wo gibt's sie? Sie gibt's im Hip-Hop. Also denkt man, okay, dann werde ich halt auch Rapper. Das ist irgendwie das, was wir werden. Mhm. Wir werden also Rapper oder Rapperin. Und damit machen wir dann Geld. Weil die Rapper, die wir im Fernsehen sind, die müssen ja Geld machen. Die reden ja auch die ganze Zeit darüber, dass sie diese Autos und Frauen und Häuser und Villen und so weiter haben.
Die würden ja nicht lügen.
Die werden ja nicht lügen und so ist ja auch das Leben als Rapper. Und dass das aber, also deswegen ist auch schon dieses, was ist Kunstfreiheit, was ist irgendwie Text und so weiter, ist schon auch immer interessant zu sagen, okay, ich kann das als Rapper zwar rappen, vielleicht sollte ich mir trotzdem überlegen, was meine Zielgruppe daraus dann rausnimmt und was bekommen sie für ein Image sozusagen. Also das Image ist, ich nehme ein Mikro in die Hand, dann werde ich erfolgreich und dann habe ich Geld und dann muss ich gar nichts mehr machen, weil dann kann ich Rap-Texte schreiben und that's it. Das ist mein Erfolg, damit mache ich Geld. Und dann sprichst du mit Jugendlichen und sagst, okay, aber wie verdienen die denn Geld? Naja, die machen halt Mucke. Ja, okay, also da hört schon das Verständnis auf. Also es hört sozusagen, was ist die GEMA, was sind Labels, wie kriege ich überhaupt Geld, was sind Spotify-Klicks, was sind TikTok, wie viele Streams muss ich irgendwo und so weiter. Also diese Gespräche mit denen zu führen, was überhaupt mal wo fließt welches Geld, das ist auch, war auch für andere Berufe denen nicht so ganz klar, aber bei anderen Berufen, ich meine, wenn du irgendwie Koch bist, dann hast du halt, du gehst kochen, dann gehst du nach Hause, dann kriegst du hoffentlich von der Küche dein Gehalt überwiesen. Dass das bei Musik gar nicht so ist, also dass du nicht deine Aufnahme machst und dann kriegst du sofort dein Geld überwiesen, sondern die Musik muss sich erst verkaufen, du musst erst Streams haben, du musst erst und so weiter. Das ist den wenigsten klar, bis gar nicht. Also ist total interessant. Oder auch, dass du nicht irgendwie einen Song aufnimmst und dann geht der sofort viral, sondern was muss man dafür machen, dass das überhaupt passiert sozusagen. Und dass Rap auch Arbeit ist und erfolgreich werden auch Arbeit ist und das auch ein Ratar, der hat ja dann auch noch ein Buch darüber geschrieben, das war eben damals besonders gerade frisch herausgekommen, das jetzt als Rheingold auch nochmal verfilmt wurde, das war damals frisch rausgekommen, das heißt viele von denen hatten das zumindest davon gehört und deswegen damit sich auseinandergesetzt und wie der zu Geld gekommen ist und irgendwie so, aber dass auch da ja ein ganzer Prozess dahinter ist, bevor seine Musik überhaupt bekannt wurde und wie er dann zu dem Erfolg kam und so weiter, das war auch nicht klar und deswegen ja, ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man in diesem Business nicht aktiv ist, dass die meisten Menschen wirklich nicht wissen, wie Geld generiert wird und wie nicht.
Aber wenn man dann Beispiel Capital Bra nimmt, ist den dann, haben die dann schon mitbekommen, dass er Eistee rausbringt, Pizza rausbringt und darüber auch Geld verdient? Oder ist das auch dann nicht klar gewesen?
Naja, zum Beispiel, genau, dass man mit Merchandise Geld verdient. Also okay, fangen wir mal mit T-Shirts schon, oder so an. Nein, das haben wir in diesem Workshop besprochen.
Okay.
Dass das zum Beispiel, dass es nicht nur gemacht wird, weil man es cool findet oder so, oder weil es Spaß macht, sondern dass das halt eine Einnahmequelle ist. Mhm. Das ist einigen natürlich schon klar. Also ich meine, Gott sei Dank gibt es ja auch alle möglichen Erklärungen, oder es gibt ja auch Erklärungen, wie man über Social Media Geld verdient, die sich manche Jugendliche dann auch angucken, weil sie denken, okay, da fange ich mal an. Die wenigsten wollen irgendwie Eis verkaufen in der Eisdiele und als ersten Job, sondern die wollen halt alle irgendwie so Social Media machen und glauben dann eben auch, dann kommt sofort das Geld. Also das würde ich sagen, das ist schon einigen klar, aber es ist auch, nö. Es war, also als wir das in den Workshops, in denen ich das mit Jugendlichen gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, lass uns doch mal die Strukturen von Musikbusiness angucken. Was bedeutet es, live aufzutreten? Was bedeutet es, im Studio aufzunehmen? Was bedeutet Merchandise? Warum gibt es Bundles? Warum gibt es auch Bundles, um in die Charts zu kommen und so, diese ganzen Sachen? Oder warum bringen Leute eine Vinyl raus? Oder warum bringen sie auch keine Vinyl raus? Nee, das außerhalb des Business ist das, glaube ich, wenigen Menschen so klar.
Okay, aber hast du denn, du hast ja auch vorher angesprochen, einen Musiktipp da bekommen? Also, dass jemand gesagt hat, ey, ich höre voll viel, weiß ich nicht was, du hast gehört und du fandest es auch geil?
Jetzt hast du mich auf den Topf gesetzt.
Oder du hast dann gehört und fandst scheiße.
Nein, ich höre immer in jedem Workshop hören Jugendliche eine Musik, die mir vorher nicht bekannt war, oder irgendwas finde ich davon gut. Also sowieso gibt es ja immer wieder die Faszination meinerseits, auch bei Songs, die ich vielleicht sogar schon kannte, dass die dann sagen, die und die Textzeile hat mich besonders berührt oder der Bass, guck mal, hör mal hier auf den Bass, wow, ist das nicht geil? Und ich sage, ja geil, habe ich noch nie so genau hingehört, oder ah, den Text hatte ich bisher weggeklickt, weil an der Stelle ist das sexistisch, aber das fand ich jetzt interessant. Deswegen kann ich dir jetzt wieder gar nicht so genau sagen, welcher war denn jetzt eigentlich das, was ich dadurch entdeckt habe. Aber eine sehr lustige Geschichte eigentlich aus dem Workshop vor ein paar Jahren war, damals war Gringo total erfolgreich. Mhm. Und alle, die Gringo kennen als Rapper, der rappt halt, wenn man das sich genau anhört, nicht immer unbedingt exakt auf dem Beat und auch nicht immer unbedingt in dem Timing des Songs und so weiter. Und wir haben mit den Jugendlichen in dem Jahr es nicht hingekriegt, darüber zu sprechen, warum Reimschemata und Text und Beat und so weiter aufeinander stimmen müssen. Und die waren alle davon überzeugt, das muss nicht, und haben uns auch versucht, das quasi auszureden. Uns als Workshop-Coaches, der Song ist unserer Ansicht nach und ich glaube auch ihrer Ansicht nach im Nachhinein gar nicht so gut geworden. Aber sie waren halt davon überzeugt, man muss das alles überhaupt nicht beachten, und so waren dann auch die Texte. Und erst nach 2-3 Tagen habe ich gecheckt, ja klar, die hören gerade die ganze Zeit Gringo und ähnliche Rapper und die machen das nicht, also ist Rap nicht auf Beat. Mm. Spannende Erkenntnis.
Ja, finde ich aber auch gut, dass du dann schreibst, das geht nicht unbedingt darum, eure Meinung als Workshop-Leader durchzusetzen, sondern eben auch einfach ein Prozess. Und die Jugendlichen haben sich halt gefreut, dass sie es machen durften, dass sie jetzt nicht gesagt haben, nee, ihr müsst da jetzt on Beat rappen, weil das ist Hip-Hop.
Ich glaube sowieso nicht daran, dass ich irgendwie mit einer 10 Jahre oder 20 Jahre langen Musikbusiness-Karriere-Erfahrung irgendwie da hingehen sollte und denen sagen sollte, wie sie ihre Musik zu verstehen haben, sondern andersrum. Ich finde es super spannend und interessant, also jungen Menschen dabei zuzuhören. Was hören sie dabei? Warum mögen sie das? Warum ist ihnen die und die Textteile wichtig? Oder auch, warum ist das was, was sie dann zum selber Rappen inspiriert hat oder so? Das ist doch total spannend, wenn ich immer nur mit meiner Meinung hingehen würde und sagen würde, nee, also Hip-Hop ist, das ist nur Knowledge. Also bei Hip-Hop ist mir Knowledge total wichtig und ihr müsst auf jeden Fall aus den 90ern und aus den 80ern die und die Rapper kennen, sonst nehme ich euch nicht ernst. Die haben eine andere Perspektive da drauf und für die ist vielleicht die Musik von vor 2 Wochen total wichtig und die habe ich aber verpasst, weil vor 2 Wochen musste ich arbeiten und hatte gar keine Zeit, mir die neueste Musik anzuhören. Aber für die ist das jetzt das Ding und vielleicht ist das auch die nächsten 3 Jahre das Ding oder vielleicht die nächsten 2 Wochen. Mhm. Aber es ist halt in dem Moment das Ding, weil der Song ist noch rausgekommen. Ist doch super geil. Also ist doch total interessant, voneinander zu lernen. Und das finde ich für die Jugendarbeit auch einfach wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen und Jugendliche nicht als, die sind jünger als ich und die wissen weniger, wahrzunehmen, sondern als Expertin ihres jeweiligen Lebens. Und da können wir sie drin begleiten als Erwachsene oder ein Stück weit begleiten, wenn sie sich begleiten lassen. Oder auch nicht, wenn sie sich nicht begleiten lassen, ist auch okay. Aber Hauptsache, sie hatten Bock, sich mit mir auseinanderzusetzen oder Lust auf ein Gespräch oder so. Oder auch nicht, ist auch okay.
Du hast gerade auch im Vorgespräch gesagt, dass du mit den Jugendlichen auch darüber redest, wie sehr die Schere zwischen das, was im Rap gesagt wird und was dann auch wirklich umgesetzt wird, also wie viel Sexismus auch gelebt wird im Rap, dass du auch darüber sprichst.
Ja, ich finde das einen total wichtigen Punkt, weil das eine ist natürlich Kunstfreiheit und irgendwie eine Textfreiheit, die auch jeder machen kann oder das, was Hip-Hop ist oder so oder was Leute auch für so muss Hip-Hop halt sein. Es muss halt abwertend sein, es muss halt irgendwie über Kings und Queens gerappt werden und so weiter. Aber das andere ist, sich nochmal anzugucken, und das finde ich im Kontext von Jugendarbeit auch total wichtig, die Person dahinter, hinter dem Text? Und ist das gerade wirklich nur Hollywood, wie Haftbefehl es nennt? Oder ist es vielleicht doch auch ein bisschen der Mensch, der da rappt? Und das zum Beispiel auch, wir haben ja vorhin über diesen Workshop gesprochen, den ich damals gemacht habe mit den Jugendlichen zum Thema Sexismus im Rap, wo ja die Texte eine Wirkung auf mich hatten und wo man auch sagen kann, ja, also bestimmt gibt es auch ganz viele Rapper, die rappen das einfach, und ich rede jetzt nur in männlichen Form, um einfach irgendwie, weil das halt Hip-Hop ist oder weil sie halt so hart wirken wollen oder so. Aber es gibt eben auch die Beispiele, und ein paar von denen sind ja auch bekannt. Also Bushido hat es in seiner Biografie auch sogar aufgegriffen, die dann eben auch in ihrem Leben außerhalb der Bühne sexistisch sind. Also nicht nur im Text, die dann zum Beispiel sowas machen wie weibliche Fans rekrutieren über das Publikum oder die eben vielleicht auch gewalttätig sind gegenüber Frauen. Da ist jetzt nicht Bushido das einzige Beispiel, da gibt es einfach auch andere, von denen man das weiß, die damit auch, die angeklagt wurden, angezeigt wurden, die wenigsten sind angezeigt worden. Es gibt immer wieder Berichterstattungen und eben auch anonyme Berichte dazu, wie Frauen auf Hip-Hop-Konzerten entweder angequatscht werden oder betroffen sind von Belästigung, entweder von Fans oder von den Rappern selber oder so. Und dann ist halt der Textinhalt doch nicht einfach nur Kunst, sondern spiegelt das wider, wie die Person auf der Bühne auch über Frauen denkt zum Beispiel, und sich auch in Beziehungen verhält. Und ich finde das auch jetzt in der aktuellen 2023 ist ja die Diskussion, was ist Kunst, was ist die Person, was ist der Künstler, was ist der Inhalt und so weiter, ist ja nochmal neu aufgebrochen durch die Diskussion rund um Till Lindemann und Rammstein, wo ja jetzt erstmal ein Gericht zwar bestimmte Sachen verboten hat oder beziehungsweise gesagt hat, nee, das war nicht so. Aber die Geschichte ist ja nicht vorbei. Das Strafrecht greift halt bei sexueller Belästigung in den wenigsten Fällen. Also man muss einfach viel mehr die Gesellschaft vorher einsteigen, beziehungsweise ist auch unser Strafrecht sehr patriarchal geprägt und eben für das Thema sexuelle Belästigung ganz oft nicht geeignet. Mhm. Auch weil das so viele Grauzonen sind. Und ich finde, dass die Musikbranche sich da insgesamt auf jeden Fall nicht darauf zurückversinnen kann, dass das Kunstfreiheit ist, wenn jemand auf der Bühne diese Texte macht, wenn von der Person auch zu befürchten ist oder vielleicht sogar bekannt ist, dass sie Täter ist, in den verschiedensten Situationen Täter geworden ist. Und Rekrutierung auf Bühnen ist kein neues Phänomen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie dieses Jahr zum ersten Mal gehört haben, sondern dass irgendwie Leute zu Aftershow-Partys eingeladen werden und explizit junge Frauen zu Aftershow-Partys eingeladen werden. It's not a new thing. Aber es wird nicht darüber gesprochen. Es wird irgendwie, oder es wurde jetzt mal wieder darüber gesprochen, also dass es eine Row Zero gibt, die gibt es bei vielen Konzerten, gibt es ja vorne so eine Reihe, wo A&Rs, Management, Familie und so weiter des Künstlers steht. Aber diese Reihe ganz vorne zu nutzen, um da nur junge Frauen reinzustellen, die man potenziell flachlegen könnte, das ist schon eine neue Kategorie des Ganzen. Und dann eben auch noch ein Team zu haben oder sogar die Veranstalterinnen und Veranstalter vorher anzuschreiben, zu sagen, helft ihr mir beim Rekrutieren von weiblichen Fans, damit ich die eventuell im Backstage und so weiter. Das sind Facetten, wo selbst ich, also absolut ins Schlingern geraten und gesagt habe, seriously, so weit ist das gegangen? Und das ging schon irgendwie seit 2010 oder so. Also mindestens 2010, wenn nicht schon weiter. Es gibt da aus Quebec so ein Festival von 2010, was erzählt hat, dass sie zum Rekrutieren angefragt wurden. Und gesagt haben, machen wir nicht. Also wir möchten sowas bei uns nicht. Und dann auch, wo die Leute dann auch richtig geschockt waren, als dann Leute aus dem Team trotzdem rekrutiert haben und gesagt haben, nee, bei uns, wir möchten das einfach nicht. Was aber zeigt, wenn dieses eine Festival das nicht gemacht hat, aber alle anderen haben es gemacht, das heißt, alle anderen sind auch gefragt worden, potenziell, könnt ihr uns helfen? Dann reden wir nicht über einen Täter, sondern dann reden wir über eine ganze Struktur, und dass das Musikbusiness männlich geprägt ist und männlich dominiert und da eben auch sexuelle Belästigung und Gewalt passiert. That's a fact, so. Aber wie stark das eben dann auch dazu führt, dass sowas Perfides über so viele Jahre laufen konnte. Und was es genau war, wissen wir ja leider nicht, weil die Branche schweigt. Es wird nicht darüber gesprochen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, wo ich dieses Jahr oft dachte, warum nicht? Wo sind die Menschen, die da mitgeholfen haben? Wo sind die Menschen, die die Suckboxes aufgebaut haben? Wo sind die Menschen, die Security an den Backstages waren, die sagen könnten, ja, das hat stattgefunden und leider musste ich mitmachen, weil ich habe in dem Moment Geld gekriegt von dem oder dem, der hat mich dafür bezahlt. Oder ich habe das mitgemacht, weil ich finde es total legitim. Ich meine, die Fans, die wollen ja auch mit ihm schlafen, also habe ich das auch diesen Raum geschaffen. Es gibt aber diese ganzen Menschen, mich niemand spricht darüber. Es gab ein Interview mit Berthold Seliger im Juni, wo er das auch angesprochen hat und gesagt hat, wir müssen jetzt alle mal Tacheles reden. Aber ich habe seitdem kein Tacheles von den Leuten gehört, die diese Konzerte veranstaltet haben. Jetzt wissen wir davon, dass das wahrscheinlich mal stattgefunden hat. Und jeder, der jetzt ein Konzert veranstaltet in der Zukunft und darauf angesprochen wurde und diese Strukturen bereitstellt, macht sich mitschuldig. Wir könnten alle verhindern, dass es mehr Betroffene von sexueller Belästigung gibt, indem wir alle darüber reden. Hm. Und auch irgendwie mit den Menschen, die wir kennen, von denen wir wissen, die arbeiten bei lokalen Veranstaltern zum Beispiel oder die arbeiten mit Leuten im Studio, wo sowas stattgefunden hat, indem wir die ansprechen und sagen, willst du wirklich, dass noch mehr Betroffene entstehen oder dass noch mehr Leute davon betroffen sind? Und da rede ich jetzt gar nicht darüber, dass wir wissen, was genau für Straftaten waren. Fakt ist, da gibt es junge Frauen, deren sozusagen Zuspruch ausgenutzt wird für irgendwas. Mhm. Und die, das kann nicht konsensual stattfinden. Das ist total unrealistisch. Mhm. Und das, da ist jetzt dieses Beispiel, was wir dieses Jahr diskutieren, und ich sage den Namen jetzt nicht nochmal, ist eigentlich nur eins unter vielen, wo man sich einfach sagen muss, okay, wie weit geht denn dieses Rock'n'Roll an, angeblich, was davon ist noch wirklich Rock'n'Roll, weil das ist nicht Rock'n'Roll. Also es ist was total anderes, ob ich als weiblicher Fan auf ein Konzert gehe und dann findet mich halt der Sänger oder der Bassist oder der Schlagzeuger heiß und ich sag, ja geil, habe ich auch Bock drauf, ich lass mich drauf ein, ist eine andere Nummer, als irgendwie ich werde reihenweise aufgereiht und werde besoffen gemacht, um dann irgendwie auf einer Party potenziell, und vielleicht habe ich gar keine Lust, ich werde hier einfach nur, ich werde hier auch unter falschen Vorzeichen auf eine Party gelockt oder so. Hm. Also darum geht's, ne? Also was ist Konsens und was ist nicht Konsens? Überhaupt nicht. Niemand, nicht gar, soll gar nicht heißen, ihr sollt alle keinen Sex mehr haben. Soll es einfach nur heißen, habt den Sex bitte mit Konsens. Mm. Genau. Und das ist ganz wichtig, weil sexuelle Belästigung und Gewalt ist überall in dieser Gesellschaft ein riesen, riesen Thema. Nie greift wirklich das Strafrecht. Es gibt da alle möglichen Themen, warum sich Frauen auch nicht oder Betroffene sich überhaupt nicht dazu melden, sich auch nicht bei der Polizei melden. Auch eine Shelby Lynn ist jetzt, kriegt jetzt eine Verleumdungsklage, weil sie gesagt hat, dass da was stattgefunden hat, aber das eben jetzt noch nicht bis zum Ende des Strafrechts nachweisen konnte. Und diese Dinge, also das zeigt eigentlich nur, warum sich Betroffene immer weniger melden oder nicht zeigen, aber es gibt sie. Hm. Und auch alle Journalistinnen, die sich mit diesem Thema im Sommer auseinandergesetzt haben, haben ja mit Betroffenen gesprochen. Also es gibt Betroffene, aber es kommt eben nicht zur Anzeige, weil das eben bedeutet, dass man den Namen preisgibt, dass man in der Öffentlichkeit steht und die wenigsten Betroffenen hatten hinterher ein super Leben, sondern im Gegenteil, dem wird die Hölle heiß gemacht, obwohl sie ja schon davon betroffen waren. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was ich total wichtig finde, wo die Musikbranche aktiv werden muss eigentlich und wo es ja jetzt dieses Jahr zumindest so Initiativen wie Music Me Too gibt, die eben aufdecken, was da stattgefunden hat oder eben auch Betroffenenberichte anonymisiert zumindest sammeln. Aber eigentlich muss noch viel mehr auch in den eigenen Reihen der Unternehmen geguckt werden. Sagt mal, wer war eigentlich da von uns beteiligt und wie können wir mit denen, die beteiligt waren, vielleicht mal darüber sprechen, inwieweit sie sich auch einfach mit in diesen Prozess eingebracht haben.
Also mit dem Statement würde ich den ersten Teil der Episode eigentlich abschließen, außer du möchtest da noch was hinzufügen und über deinen eigenen Werdegang reden, wie du eigentlich in dieser Musikindustrie gekommen bist.
Sehr gerne.
Im zweiten Teil des Interviews geht es um Annas Weg in die Musikindustrie, ihre Magisterarbeit über Missy Elliott und die Arbeit als Managerin von Suki, die ich übrigens in einer der ersten Thema-Takt-Folgen interviewen durfte, verlinke ich euch in der Beschreibung. Folgt dem Thematakt-Podcast, um die Folge nicht zu verpassen. Lasst bitte eine Sternebewertung auf Spotify und bei Apple Podcast und gerne auch eine Spende bei paypal.me/thematakt. Und hört alle bisherigen Folgen. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.